ist eure Gelegenheit, lieber Andreas, liebe Elisabeth. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, wir freuen uns, bei euch zu sein. Ich habe mich gefreut, dass Hugo anrief vor einigen Wochen und sagte, Mensch, habt ihr nicht da Zeit und die Möglichkeit, einen Predigtdienst zu übernehmen? Das machen wir sehr gerne. Zumal einige Leute hier kennen wir ja noch aus, also jedenfalls meiner Zeit in Hanau. Und so freuen wir uns einfach, manche Gesichter hier mal wieder zu sehen. Genau, und vielleicht ganz kurz zu uns selbst, Familie Bartels, genau. Ich habe vor, gerade mal 30 Jahren die Entscheidung getroffen, als Physiker in die Mission zu gehen und das vollzeitig zu machen, weil ich Ewigkeitswerte wichtiger fand und habe das bis heute nicht bereut. Und Elisabeth sagt noch ein bisschen mehr zum Rest von uns.
Genau, ich stelle mich auch gerne einmal vor. Mein Name eben Elisabeth ist ja schon gefallen. Ich habe mal was Kaufmännisches gelernt, aber dann auch wie Andreas gemerkt, dass ich mein Leben für etwas investieren möchte, was mir am Ende meines Lebens noch wichtig sein wird. Also eben gerade diese Ewigkeitsperspektive. Und bin dann zur Bibelschule Brake gegangen, habe dort eine Ausbildung gemacht, eine theologische, war dann 10 Jahre auf dem Missionsfeld, 2 Jahre in Kiew und 8 Jahre in Sibirien am schönen Baikalsee, durfte ich dort im Rahmen von Gemeindegründung hauptsächlich Jugendarbeit machen und so Camps am Baikalsee veranstalten und im Sommer und im Winter haben wir dann so Jugendclubs in unterschiedlichen Orten der Stadt gehabt, wo wir ja Jugendlichen von Jesus erzählt haben, eben von diesem Weg ins wahre Leben, in die Ewigkeit, von dem wir gerade auch gehört haben. Und das war oft so lebensentscheidend und so verändernd, auch diese Hoffnungsperspektive dann im Leben zu haben. Dann bin ich 2009 zurück an die Bibelschule, diesmal als Mitarbeiterin, habe meinen Masterabschluss noch in Theologie nachgemacht und habe dann dort viele Jahre auch unterrichtet und war auch für die Schüler zuständig, so als Vertrauenslehrerin, wenn es um seelsorgerliche Themen ging. Und 2019 habe ich dann zum ersten Mal den Andreas kennengelernt. Er kam dort, um das Missionswerk VisioM vorzustellen. Andreas ist nach 23 Jahren Ehe verwitwet und und dann trafen wir uns, haben uns kennengelernt, lieben gelernt, geheiratet. Also wir sind viel frischer verheiratet, als wir aussehen. Ja, und mit Andreas habe ich nicht nur einen Mann geheiratet, sondern auch eine Familie. Es ist ein bisschen schlecht zu erkennen, aber hier sehen Sie unsere Kinder. Die Johanna ist 24, hat mich schwuppdiwupp auch schon zur Schwiegermama gemacht und den Olli geheiratet. Und der Oswin ist 22, studiert Informatik. Johanna hat gerade ihr erstes Staatsexamen zur Grundschullehrerin gemacht. Also da freuen wir uns sehr. Und vor kurzem wurden wir überrascht und meine Eltern auch, dass sie wieder Urgroßeltern werden. Und zwar ist Johanna schwanger und im Oktober bekommen sie Nachwuchs. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir freuen uns schon sehr, dass wir dann jetzt auch Opa und Oma werden. Genau, vielleicht bevor Andreas dann ins Wort einsteigt, stelle ich ganz kurz ein paar Sachen vor, die wir vom Missionswerk VisioM machen. Also ich habe ein Lebensmotto entwickelt, das heißt, ich will nicht einfach nur älter werden, sondern immer jünger bleiben und zu Jüngern machen. Und das ist auch so eins unserer Themen, mit denen wir sehr gerne auch unterwegs sind, in Gemeinden Menschen zu ermutigen, Jesus kennenzulernen oder auch wachsend mit ihm als Jünger unterwegs zu sein. Das machen wir mit Frauen, mit Männern, mit Jugendgruppen, Gemeindewochenenden veranstalten wir. Also wenn Sie sich für unsere Termine interessieren, können Sie gerne auf unsere Webseite, da gibt es immer die aktuellen Termine, auch wo man vielleicht mal dazukommen kann. Ein wichtiger Termin für uns ist Ostern 2033. Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht, wo Sie da sein werden? Hoffentlich, wenn noch hier auf Erden und nicht, Jesus ist nicht schon wiedergekommen, dann werden Sie hoffentlich Ostern feiern. Und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir das nicht alle so für uns separat machen, sondern dass wir uns als Jünger Jesu weltweit vereinen. Wie das Ganze aussehen kann, das kann man auch auf unserer Webseite, da gibt es auch Karten, sich näher anschauen. Das aber
ist 2000 Jahre.
Genau, weil es ist 2000 Jahre Auferstehung, das größte Ereignis in der Weltgeschichte jemals. Und das groß zu feiern, Soli Deo Gloria, Gott zur Ehre, und um der Welt zu zeigen, es sichtbar zu machen, es gibt Menschen und hoffentlich sind es Millionen und mehr, die wirklich daran glauben und sagen, ja, Jesus ist der Herr und er ist wahrhaftig auferstanden. Also das wollen wir groß feiern. Wir haben unterschiedliche Arbeiten, die wir auch machen. Sie können sich gerne da am Tisch noch weiter informieren. Es gibt Materialien in einer Stolperbox, so Karten, auch in unterschiedlichen Sprachen, um auch Menschen, die unsere Sprache nicht kennen, mit Jesus bekannt zu machen, so Werkzeuge, Hilfsmittel in Karten. Auch eine Internetseite, Deutschlandbegleiter, die wird von uns betrieben, wo es Erklärvideos gibt in vielen unterschiedlichen Sprachen. Die sollen eben Deutschland bekannt machen mit unserer Kultur, aber auch Jesus, unser Glaube, der christliche Glaube, von Muttersprachlern gesprochen und erklärt. Also bedienen Sie sich da gerne auch an den Karten, da steht so ein kleines Spendenböckchen und auch eine Idee, was es uns etwa kostet, wenn Sie da was reinlegen, sind wir sehr dankbar, das unterstützt unsere Arbeit. Oder es gibt zum Beispiel so etwas, das ist so eine kleine Bastelarbeit, eine Dankstelle, die man sich zu Hause aufstellen kann. Sieht ein bisschen aus wie eine Tankstelle und das haben wir bewusst so als Wortspiel integriert. Denn wir sind oft so unbewusst unterwegs und vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Und hier steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Und so kann man im Laufe des Jahres Dinge reinwerfen, wo man sagt, Mensch, das habe ich wahrgenommen, dafür bin ich dankbar. Meine Schwester macht das zum Beispiel schon lange mit ihrer Familie und dann am Jahresende, an Silvester, wird Dankfest gefeiert. Und da schmeißen schon die Kinder fleißig rein und die Kleine, wir haben Silvester zusammen gefeiert, sie war dann schon so, Mama, Mama, wann können wir endlich lesen und zurückblicken auf das, was in dem Jahr war. Vielleicht ist das auch etwas für Sie, für Ihre Familie, für Ihre Gruppen. Also auch das kann man sich gerne mitnehmen. Wir haben auch einen persönlichen Freundesbrief. Da wissen Sie dann, was wir Bartels so treiben und wofür man beten kann. Da kann man sich für eintragen.
Der heißt immer Jünger.
Der heißt immer Jünger, weil das unser gemeinsames Lebensmotto ist. Und wir haben einen Augenblick, das ist unsere kleine Missionszeitschrift. Da stellen wir unterschiedliche Themen vor. Hier zum Beispiel in unserem letzten Augenblick stellen wir Bibelvers-Lernkarten vor, wie wichtig es ist, Gottes Wort im Herzen zu bewahren. Im Englischen heißt auswendig lernen, learning by heart, mit dem Herzen lernen. Wenn Gottes Wort und so tief ins Herz sinkt, dann kann das uns bewegen im Alltag, ermutigen, trösten, korrigieren, ermahnen, erziehen, all das, was Gottes Wort auch bewirken möchte. Und hier auf dem Cover ist meine kleine Nichte, der Gottes Wort so viel bedeutet. Sie hat schon so viel auswendig gelernt, sie ist chronisch krank und hat manchmal so auch Sorge, Angst, wie es weitergehen soll, vor Klinikbesuchen und so weiter. Und dann nimmt sie Gottes Wort und lernt es auswendig. Und das tröstet sie auch. Und letztens hat sie mal so ein Bild gemalt, da steht sie so und wird von Pfeilen attackiert, die sie überall von allen Seiten treffen. Und unter jedem Pfeil schreibt sie Dong, 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 so als würden sie an ihr abprallen. Und sie hat so eine Hand hochgestreckt. Und da kommt von oben Gottes Hand. Und da steht, Jesus rettet in allen Fällen. Also wie wunderbar ist es, wenn schon Kinder und auch wir Erwachsene Gottes Wort wirklich im Herzen tragen. Vielleicht sind so zu 7 unterschiedlichen Themen Lernkarten. Man kann sich so ein ganzes Pack mitnehmen und sagen, das mache ich jetzt mal. 16 Verse zu jedem dieser Themen, die hier aufgereiht sind, zum Lernen, zum Verschenken. Also auch das gegen Spende abzugeben. Man kann aber auch nur ein Thema nehmen und sagen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das läuft. Ich nehme mir mal ein Thema mit und fange mal an. Also große Ermutigung. Und auf jeder Karte ist auch so ein kleiner QR-Code. Da ist so eine Kurzandacht, wenn man da drauf geht, zu diesem Vers mit so 2 Reflexionsfragen, was das für uns auch im heutigen Alltag bedeuten kann. Also das vielleicht mal so kurz zu uns und unserer Arbeit.
Dankeschön. Ja, dann kommen wir, also bedient euch da gerne, freuen wir uns nachher auch mit euch noch ins Gespräch zu kommen. Und jetzt nehmen wir den Blick weg von den Materialien von hier und heute in die Ewigkeit. Wir hatten ja, also eins der Themen auch dieser Karten sind Gottes Namen und wir haben gerade kürzlich eine Freizeit geleitet über Gottes Namen, Gottes Eigenschaften, Gott kennenlernen hieß das. Und da ging es unter anderem auch um El Olam, Gott der Ewige. Und das ist ein Name, der kommt relativ selten in der Bibel vor, der bedeutet immer so dieses, vor Gott von undenklichen Zeiten und auch von der ununterbrochenen Zukunft. Jesaja bringt es auch mit seiner grenzenlosen Kraft in Verbindung. El Olam, Gott ist ewig. In Jesaja 40, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. So wie wir irgendwann müde und matt werden und irgendwann gar nicht mehr können, jedenfalls auf dieser Erde, Gott wird es nicht. Und Gott El Olam, er ist ewig, sein Name ist ewig, sein Wort ist ewig, auch seine Ehre ist ewig, seine Gerechtigkeit ist ewig, seine Güte, seine Gnade und auch sein Bund, den er mit Israel geschlossen hat und den er auch mit uns durch Jesus geschlossen hat, dem wir nur beitreten müssen. All das ist ewig. Und wie sieht das bei uns aus mit dieser Ewigkeit? Da lesen wir im Psalm 90, sicher ein Psalm, den manche schon gelesen haben. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch schwinden sie dahin. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Wer fürchtet sich schon davor? Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ja, man denkt sich ja, so ein Leben, wie soll ich meine Tage weise nutzen? Das muss doch einen Sinn haben, das muss ja ein Ziel haben. Und ja, das hat es auch. Und jeder, die meisten von uns werden sicher sagen, ja, mein Leben, das hat auch einen Sinn. Und wenn du wissen willst, was der Sinn deines Lebens ist, brauchst du nicht gucken, was du, oder nicht zuhören, was du sagst. Da brauchst du nur gucken, was du tust. Denn letztlich verrät dein Lebensstil deinen Lebenssinn. Wir wollen jetzt dieser Frage nach Leben und Ewigkeit noch mal ganz persönlich jeder für sich auf den Grund gehen. Und da kommen jetzt diese kleinen Bonbons, die wir verteilt haben, ins Spiel. Das ist so ein bisschen ein Mitmachgottesdienst. Also ihr dürft jetzt mal dieses auseinandernehmen, diese Rolle. Ganz hinten sind ein paar, die nur eine IKEA-Rolle gekriegt haben. Nehmt euch doch von den Nachbarn auch welche in Bund. Wir haben nämlich gerade vor kurzem diese Rollen erst fertiggestellt und entwickelt. Das funktioniert so. Ihr könnt das alles natürlich mitnehmen und nochmal lesen. Mein Leben heißt das. Und es erklärt sich wahrscheinlich von selbst, diese Zahlen hier drauf, das sind Lebensjahre. Und die einfachste Übung ist jetzt, ihr überlegt, wie alt seid ihr eigentlich, und dann reißt doch mal ab, wie viel von diesem Leben schon um ist. Ja, ich habe hier, bin noch ein Junger mit 62. Und ja, ich muss bei Psalm 90 immer dran denken, mein Vater ist mit 70 gestorben. Genau 70 Jahre, wie der Psalm sagt. Und er ist genau das Baujahr von Hugo auch. Da muss ich auch immer dran denken, dass ihr gleich alt werdet. Und du machst schon 11 Jahre Überstunden. Ne? Ja, also jetzt habt alle abgerissen, wie alt ihr schon seid. Und jetzt kommt der schwierigere Teil dieser Übung. Denn jetzt macht euch doch einfach mal Gedanken, wie alt werdet ihr denn vielleicht noch? Eine Hilfe dazu kann sein, so die Sterbetafel, so die Statistik. Ganz interessant, 1881 sind Männer noch 35 Jahre geworden, Frauen 38 im Schnitt. Da waren die schon, da wären wir alle schon tot wahrscheinlich, oder die meisten von uns. Heute werden Männer 78,2 Jahre, da nähern wir uns schon fast den 80 aus der Bibel, und Frauen 83. Das ist so Statistik. Aber manchmal hilft es ja auch, sich zu überlegen, wie alt ist denn so mein Vater, meine Mutter, wie alt sind meine Großeltern geworden. Macht, habt den Mut und sagt mal, wie alt werde ich wohl noch? Einfach mal, und dann reißt ihr mal da ab, wo ihr sagt, so viel denke ich mal. Einfach mal abreißen. Könnt euch das andere alles gerne aufheben. Ja, und dann haben wir jetzt wahrscheinlich hier so verschiedene Schnippel noch in der Hand. Manche weniger, manche mehr. Und ja, das Interessante ist, und da kommt jetzt diese Schatzkiste hier ins Spiel. Es geht weiter am Ende, wenn ich tot bin. Dann bin ich, also ich jedenfalls, ich hoffe die meisten von euch auch, durch Jesu Blut an seine Ewigkeit angekoppelt. Das Leben geht weiter. Es geht für jeden von uns weiter, egal ob mit Jesus oder ohne. Und dann gucken wir mal, wie weit diese Ewigkeit denn so reicht. Ihr merkt, das ist richtig lang. Da, was? Ja, wir können hier ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Die Ewigkeit, ich weiß nicht, wie lange man da noch ziehen kann. Die ewig, die hört einfach nie auf. Und was soll's da? So ein Schnippel oder so ein Schnippel? Was ist das gegen die Ewigkeit? Ganz interessant ist, wir hatten ja eben auch schon mal einen Vergleich mit einem englischen Wort. Im Englischen wird ja das Leben nicht verbracht. Wir Deutsche verbringen unser Leben. Im Englischen, da gibt man sein Leben aus. Das heißt, to spend your life. Ja, da ist dieser Gedanke drin, du kannst es nur einmal ausgeben. Nehmt euch das gerne mit als Erinnerung. Und ihr könnt gerne, wenn ihr auch sagt, ich bin mit Jesus verbunden, dann macht diesen, ist kein ewig langer Bindfaden, dann klemmt euch den, heftet den an dieses Papier dran und legt es euch irgendwo auf den Tisch oder macht es an die Pinnwand zu Hause, einfach um euch daran zu erinnern, ich werde ewig leben. Und wer das noch nicht festgemacht hat, das mit Jesu Blut, sich an die Ewigkeit in ihm zu binden, der möge es spätestens heute tun. Ja, dieses Leben, dieser Zeitstrahl des Lebens, den gehen wir noch ein wenig nochmal durch.
Ja, wir sind hier unterschiedlich alt und keiner weiß, wann das Leben endet. Das kann heute sein, das kann später sein, aber wir alle haben eben Geburt, Kindheit, Schulkinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Manche hier im Raum sind vielleicht Papa und Mama geworden, Oma, Uropa, Uropa, Uroma. Und egal wo das Leben aufhört, alle erleben irgendeinmal dieses, dass das irdische Leben endet mit dem Tod. Und wir haben ja das jetzt mit dem Seil verglichen, wenn unser Zeitstrahl jetzt so ein Seil ist, da geschieht sicherlich viel Schönes auch im Leben, so wie wir jetzt das Ultraschallbild unseres Enkelkindes bekommen haben, eine Freude, und so gibt es viele Glücksmomente in diesem Leben. Unser Leben verbindet sich vielleicht mit anderen Menschen, wir gehen Beziehungen ein, es verknotet sich mit ganz vielen, man ist miteinander verwoben und lebt in Beziehungen, aber es gibt sicherlich auch so Widrigkeiten im Leben, was uns, ja, schon manchmal auch nervt auf diesem Zeitstrahl, kleinere und größere. Und dann gibt es vielleicht auch so Zerreißproben, wo unser Leben eben an so einen Punkt kommt, von dem wir auch in dem Zeugnis gehört haben, unterschiedlicher Art, wo man das Gefühl hat, unser Leben ist so einer Zerreißprobe ausgeliefert. So wie zum Beispiel dieses Röntgenbild, das wir bekommen haben kurz nach unserer Ehe, rief Andreas an und sagte, im MRT ist herausgefunden worden, dass er einen Tumor mitten im Rückenmark hat. Und da wussten wir auch nicht, wie geht das jetzt weiter, was passiert, wie schnell wird er wachsen. Und bevor wir es nachher vergessen, also wir sind Gott sehr dankbar, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und die regelmäßigen Kontrollbesuche ergeben, dass es eben sich nicht rührt, der Tumor, und solange es so bleibt, wird er ihn unbeschwert ins Grab nehmen. Okay. Aber man weiß es nicht, das sind so gewisse Zerreißproben. Und egal, was wir so im Leben erleben, es summiert sich. Aber wenn man jetzt guckt, unser Leben ist kurz im Vergleich zu dem, was kommt. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, dann relativiert es viel von dem, was wir auf diesem Zeitstrahl erleben, weil wir wissen, das Beste kommt noch.
Ja, die Frage ist ja, wofür gibst du den Rest deines Lebens aus? Hast du noch 80 Zentimeter über auf deinem Papier oder vielleicht nur noch 10? Irgendwann hatten wir es mal mit Elisabeths Großfamilie, wo ihr Papa dann nur noch 2 Zentimeter hatte und die Enkel dann sagen, oh, guck mal, beim Opa. Das ist jetzt schon 4 Jahre her, also er hatte noch mehr auch, aber ja, was mache ich damit? Niemand weiß, ob es kürzer oder länger ist. Und ganz klar ist, dieses kurze Stück entscheidet über die Ewigkeit. Nicht nur über deine, sondern vielleicht auch über die Ewigkeit anderer Menschen. Das ist das, wofür du dein kurzes Leben ausgeben kannst. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Ich habe es nur andersrum da gesagt. Ja, wenn du wirklich wissen willst, was dein Ziel ist, guck dir an, wie du lebst. Und in diesem Licht wollen wir uns ein paar Bibelverse, Bibelstellen einfach auch nochmal anschauen. Immer mit diesem Gedanken, welchen Sinn, welches Ziel, welche Perspektive hat dein Leben und welche sollte es vielleicht haben. Also ein Gottesdienst soll ja auch was sein, wo wir vielleicht eine Änderung in unserem Leben vornehmen, und dafür ist es nie zu spät, solange wir noch auf dieser Erde sind. Wir können immer noch Dinge ändern. Was bedeuten diese Stellen konkret für dein Leben? Entschuldigung, für den Rest deines Lebens. Und wir fangen an mit einem Gleichnis aus Lukas 12, das ganz gut verdeutlicht, wie wir unser Leben so oder so verbringen oder ausgeben. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will da reinsammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Das ist ja so ein bisschen so der Traum der Deutschen oder vieler Deutsche: viel Geld verdienen und dann in Ruhe die Rente genießen. Ja, wie viele Leute kenne ich, die so darauf hinarbeiten und möglichst früh Rente und so, um möglichst viel noch zu genießen. Was sagt Jesus dazu? Du Narr. Das war ein fataler Irrtum eines an sich schlauen Mannes. War ja richtig, was der gemacht hat. Ja, so menschlich gesehen war das doch weise. Und Gott sagt: Das ist Narr. Ja, du bist ein Narr, du hast auf das Diesseitsgesetz. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter in der Bibel. Wir kennen den König Salomo. Das war zu seiner Zeit der reichste, der weiseste, man könnte auch sagen, sicherlich der glücklichste König, der je gelebt hat. Aber sehen wir mal selbst. Salomo, der hatte so eine Löffelliste. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Manche Leute haben so eine Löffelliste. So sagt man: All das, da steht das drauf, was ich gemacht haben will, bevor ich den Löffel abgebe. Ja, einmal im Leben da und auf den Himalaya gestiegen und keine Ahnung was. Vielleicht hat der eine oder andere von uns ja auch so eine Löffelliste. Und ja, wir gucken mal, wie es Salomo mit seiner Löffelliste erging. Ja, ich dachte in meinem Herzen, in Prediger 2, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Und von der Freude, vom Leben sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut sei in ihren gezählten Tagen unter dem Himmel. Also Salomos Ziel, so die große Freude, die absolute Freude, er gönnt sich jede Freude, die man so bekommen kann, und Gott hat ihm ja Weisheit geschenkt. Und da sagt er hier so: Ja, ich habe sogar beim Wein, also beim Betrinken, darauf geachtet, dass mein Herz immer noch die Leitung behielt. Also er hat sich nie über den Durst betrunken, hat es alles nicht gebracht. Er geht weiter: Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, daraus sprossen den Baumwald zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde, hatte Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. Ich hatte größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren. Er macht und tut und er arbeitet und lässt auch andere für sich arbeiten. Und er schafft unglaublich viel und besitzt am Ende alles, was er sich nur wünschen kann. Er sammelte sich Gold und Silber, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Der hat viel zu viele Frauen gehabt. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Also er ist der reichste Mann seiner Zeit, gönnt sich alles, was er sich leisten kann. Und er kann sich buchstäblich alles leisten. Und was kommt bei all dem raus? Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu verbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Alles vergeblich. Wie frustrierend muss das sein für diesen Mann? Zusammenfassend könnte man sagen, Prediger 2 heißt die Nichtigkeit der irdischen Freuden. Und er kommt unterm Strich zu dem Ergebnis, dass er sagt, ich hasste das Leben. Dieser Mann sagt, ich hasse das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn alles ist nichtig, alles ist Haschen nach Wind. Er hat selber herausgefunden, dass der Genuss, der sich nur aufs irdische Leben bezieht, letztlich zum Verdruss führt. Und ich hoffe, dass wir es vorher herausfinden. Die trivialen Dinge des Alltagslebens können uns einfach nicht erfüllen. Zum Glück ist Salomo auch nicht dabei stehen geblieben. Der hat sich auch zum Glück nicht den Strick genommen, sondern er kommt zu der Erkenntnis, dass er sagt, Gott hat allem in dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in der Herzen Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie schauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Also im Endeffekt das, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ganz interessant, wenn man Menschen fragt, selbst wenn die nicht an Gott glaubt, wir haben da vor Jahren mal eine Umfrage gemacht, die meisten Menschen, wenn man ein bisschen tiefer bohrt, 2/3 der Leute sagen, ich würde Gott gerne kennenlernen, obwohl ich nicht an ihn glaube. Ja, die haben die Ewigkeit im Herzen. Im Endeffekt müssen wir verstehen, dass dieses Leben, was wir hier führen, was vielleicht schon so viel vorbei ist und noch so viel übrig ist, ist nur eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Es ist der Weg zu einem anderen Leben. Wir sind für den Himmel geschaffen. Da zu dem Schluss kommt zum Beispiel auch C.S. Lewis, der sagt, wenn wir in uns irgendein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, so wie Salomo das überbordend festgestellt hat, dann können wir daraus schließen, eine ganz logische Schlussfolgerung, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind, die das eben tatsächlich stillen kann. Oder wie Butcher das sagt, Sehnsucht ist zu Hause in der Ewigkeit. In der Ewigkeit ist unsere Sehnsucht zu Hause. Ja, wir hatten vorhin ja schon Johannes 17, das ist auch so eins meiner Lieblingskapitel, weil Jesus da direkt uns meint, die durch ihr Wort an mich glauben. Ja, wo er sagt hier, das ist Ewigkeitsperspektive schon aus Jesu Sicht für mich, für dich, für jeden von uns. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive nicht haben, dann, was passiert dann? Dann orientierst du dich in deinen alltäglichen Entscheidungen, in deinen langfristigen Zielen nicht an Gottes ewigen Maßstäben, sondern an modernen, aktuellen Trends, an Mainstreams, an deinem persönlichen Genuss, vielleicht an Likes heutzutage in den sozialen Medien oder auch am Applaus deiner Umwelt. Und das ist nicht gesund. Was bedeutet denn Leben tatsächlich mit ewiger Perspektive? Ein sehr schöner, wichtiger Vers ist, das war übrigens war der Traufvers mit Anja, die ja auch einige von euch noch kennen, meiner ersten Frau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Interessant ist da dieses Wort, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist die Königsherrschaft Gottes, die da drin ist. Das Wort, was es eigentlich heißt, trachtet danach, die Herrschaft dieses Königs aufzurichten, zu unterstützen. Und ja, wenn du darauf wirklich dein Leben ausrichtest, dann hat das Sinn. Ich muss dann in diesem Leben nicht so viel kriegen, wie ich nur irgendwie kann, weil ich weiß, es gibt eine ewige Perspektive. Da ist jemand, der sich kümmert. Dann vielleicht den Regler ein bisschen hochdrehen. Okay, ich habe ja hier meinen. Oh, ja, genau, danke. Ja, die Frage ist, ist das Reich Gottes deine Priorität oder nur eine unter vielen? Ja, wir sind, ich glaube, viele Christen, die sagen, ja, Reich Gottes auch. Sonntags, Gottesdienst, ja, alles klar. Und ich mache auch so im Wesentlichen alles richtig, so im Straßenverkehr oder in der Steuer. Aber das ist eine Priorität unter vielen. Oder ist es zuerst, trachte ich zuerst danach. Interessant ist, dass in diesem Kapitel Jesus direkt vorher sagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Da vergammeln sie nämlich nicht, da verrosten sie nicht. Und sie sind diebstahlgeschützt. Ganz wichtige Sache. Aber was kann denn das heißen, trachtet zuerst nach Gottes Reich? Setze ich meine Zeit, meine Energie zuerst für seine Königsherrschaft ein? Gebet und Lobpreis, auch mal dieser Gedanke, wenn es um die Königsherrschaft geht, er ist mein König, wer verdient mehr Ehre, Lobpreis als dieser König? Setze ich meine Gaben und Fähigkeiten ein für das Reich Gottes, für seine Königsherrschaft? Setze ich meinen Besitz, meine Finanzen vor allem dafür ein, dass sie wachsen, dass ich noch mehr habe? Oder geht es auch um andere? Setze ich sie auch für den Leib Jesu, für seine Gemeinde ein? Wie setze ich meine Beziehungen ein? Meine Freundschaften, meine Begegnungen? Ich habe da so ein Bild von kleinen Lesezeichen, haben wir hinten auch ausliegen, wo man sich jeden Tag daran erinnern kann, ich will mein Leben auch dafür einsetzen, Begegnungen, die ich heute habe, in die Ewigkeit umzumünzen. Ja, nutze ich das, was Gott mir da schenkt? Suche ich Gewinn für mich oder für den Leib Jesu? Wen will ich denn eigentlich verwirklichen? Heutzutage geht es ganz viel um die Selbstverwirklichung. Ja, sei du kannst so bleiben, wie du bist und finde dich selbst und so weiter. Geht es wirklich darum oder geht es darum, dass ich Gottes Vision auch für mein Leben, für das Leben eines anderen, den ich berate, vielleicht verwirkliche? Dazu schreibt Paulus an die Kolosser in Kolosser 3, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, das ist mal eine Begründung. Wir sind jetzt schon auferweckt mit ihm. Das zählt alles nicht mehr. Wir sind schon wir haben ewiges Leben. Es muss nur noch durch den Tod hindurch, aber der ist vorübergehend. Deswegen richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Seid ihr schon. Und ein neues Leben ist euer Leben in Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist Heiligung, die ausgeht von dem Trachten nach oben. Denk immer dran, dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Ein anderes Beispiel, was Jesus gegeben hat, ist in Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Funden, wo dieser Mann ein anderes Land reist und seinen Dienern verschieden viel Geld gibt, Talente, das haben wir ja auch im deutschen Wortgebrauch, im übertragenen Sinne, unsere Gaben, das sind Talente, die wir haben. Wofür sind die da, wenn der Herr nach unbestimmter langer Zeit zurückkehrt und seine Diener auffordert, mit ihm abzurechnen? Das ist nicht die Option. Ich könnte ja überlegen, will ich meinem Herrn was tun oder nicht? Nein, der Herr, wenn er der Herr ist, dann hat er tatsächlich einen Anspruch darauf. Und was für einen Anspruch hat er? Nicht den Anspruch, dass ich eine ganz bestimmte Summe erreiche, aber ein treuer Verwalter, der wird mit den Mitteln Gottes auf Erden Gottes Interessen vertreten. Ja, also dass er das, was Gott mir gibt, damit will ich sein Reich bauen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen, hatte ich vorhin schon erwähnt, und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch Reichtümer im Himmel. Das heißt, wenn ich mit der Perspektive Ewigkeit lebe, dann sammle ich die Schätze dort, wo sie ewig halten, nämlich im Himmel. Und da sind wir, das können wir nur machen, wenn wir wissen, dass da unsere Heimat ist. Ja, wo gehörst du eigentlich hin? Gehörst du endgültig, also am Ende noch gültig, eigentlich hier auf die Erde, unter die Erde, ins Grab, oder gehörst du zu Gott? Wir sind Bürger im Himmel, und das Leben mit Perspektive Ewigkeit bedeutet, die wahre Heimat zu kennen. Zusammenfassend, Leben mit Ewigkeitsperspektive heißt, seine wahre Heimat zu kennen. Das Leben vom Ende her zu sehen und deine Entscheidungen im Hier und Jetzt aus vom Licht der Ewigkeit. Ja, wenn du auf dem Totenbett bist, zu sagen, ist diese Entscheidung, war das richtig für das, wo ich jetzt hingehe? Ordne vielleicht auch Prioritäten neu und erkenne, was wirklich zählt. Die Ewigkeit bei Gott für dich und andere, das ist das, was wirklich zählt. Und wir würden uns, dürfen wir noch ein paar Minuten euch ein Beispiel geben von einem ganz beeindruckenden Mann von vor über 100 Jahren? Ja, machen wir das noch.
Dient vielleicht der Inspiration die Geschichte von einem Mann, der selbst nicht viel konnte, aber der die Ewigkeit auf dem Herzen hat. Ich weiß nicht, ob Sie mal von Arthur Staes gehört haben. Er ist in die Geschichte eingegangen mit dem Namen, mit dem Spitznamen Mr. Eternity, Herr Ewigkeit, wenn man das so übersetzen sollte. Und zwar ist er in Sydney geboren, war in eine ganz arme Familie hineingeboren, mussten sich Essen oft stehlen, irgendwie besorgen. Die Eltern führten ein Bordell, und also ganz unter ganz schwierigen Umständen ist Arthur aufgewachsen, musste schon im Alter von 12 Jahren praktisch keine Schulbildung hatte, er musste ja schon in einer Kohlenmine arbeiten. Und früh landete er genau dort, wo er nie landen wollte, im Alkoholismus, und war dann auf den Straßen betrunken zu finden. Als Sohn von Trinkern wurde auch er bald zum Alkoholiker. Und dieser selbst destillierte Fusel schädigte auch sein Gehirn. Und so führte er ein Leben, wurde ganz oft wegen kleinerer und größerer Delikte auch verhaftet. Darauf kommt noch, im Ersten Weltkrieg verlor er auch noch ein Auge. Also man kann sagen, ein vom Leben gebeutelter Mann. Und eines Tages geht er an einer Kirche vorbei, und da wird Gottesdienst gefeiert. Verwahrlost und hungrig geht er in diesen Gottesdienst hinein, und dort wird ihm gerade im Vergleich zu den anderen Menschen sein selbstzerstörerischer Lebenswandel so augenfällig. Und in diesem Gottesdienst bekennt Arthur Staes seine Sünden und übergibt sein Leben der Gnade Jesu und fand auch durch seine Gnade die Kraft, seine Trinksucht aufzugeben. Und er wusste nicht genau, was er mit diesem neu gewonnenen Leben eigentlich anfangen sollte. Und eines Tages hörte er auf einer Straßenecke den Prediger Ridley laut das Evangelium verkünden, und er sagt diese Worte, er sagte, ich wünschte, ich könnte durch alle Straßen Sydneys gehen und das Wort Ewigkeit rufen, damit Menschen wachgerüttelt werden, dass sie nicht nur für das Jetzt und Hier geschaffen sind. Und Staes fühlt sich gedrängt, diese Aufgabe zu übernehmen, den der Prediger Ridley scheinbar nicht übernehmen kann. Aber zum Rufen ist er viel zu schüchtern. Also beginnt er, das Wort Ewigkeit auf die Straßen Sydneys zu schreiben. Kaum des Schreibens und Lesens mächtig, zog er morgens um 4 Uhr los und schrieb mit Kreide alle 100 Meter das Wort Eternity, Ewigkeit, auf den Bürgersteig, bis zu 3 Stunden lang. Dann kam er nach Hause zu seiner Frau Pearl und frühstückte und ging zur Arbeit. Dieses Wort Eternity in dem sehr eigenen Schreibstil, so wie das hier jetzt auch aufgemalt ist, hatte einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert. Und bald auf allen Straßenecken Sydneys, Leute gingen vorbei, Touristen gingen vorbei und überall sahen sie diesen Schriftzug Eternity. Menschen sind dadurch zum Nachdenken gekommen. Später wurden Zeugnisse auch bekannt, wo Menschen dadurch auch zum Glauben gekommen sind, dass dieser Mann Eternity in seinem, das, was er konnte, eingesetzt hat für Gott. Lange Zeit blieb er unerkannt. Ganze 30 Jahre geht er diesem Dienst nach. Und eines Tages fand ihn mal ein Journalist, erwischte ihn dabei. Also man hielt schon Ausschau, wer ist dieser Mann? Und so eins der wenigen Fotos, am Anfang haben wir sie gezeigt, ist dann überliefert worden. Also über 500.000 Mal das Wort Ewigkeit auf die Straßen Sydneys geschrieben. Zur Jahrtausendwende hat man ihm zu Ehren ein Feuerwerk in Sydney erstellt, wo dieser Licht, also im Lichtbuchstaben, das Wort Ewigkeit dort zu sehen ist. Und es gibt ein Denkmal in Sydney, das Mr. Eternity gewidmet ist. Und da steht: From his place in eternity we remember Mr. Eternity, a man inspired by something higher. Also von seinem Ort in der Ewigkeit gedenken wir hier an Mr. Ewigkeit, ein Mann, der inspiriert ist bei etwas Höherem. Das ist auch Leben mit Perspektive Ewigkeit.
Ja, zum Schluss, seien wir mal ganz ehrlich, Psalm 139. Erforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und du, Gott, leite mich auf ewigen Weg. Darüber bitte ich euch, einfach nachzudenken. Und vielleicht soll ich noch beten zum Abschluss? Genau, das mache ich gerne. Ja, unser allmächtiger Gott und Schöpfer und Vater, wir beten dich an und wir preisen dich dafür, dass du uns gerufen hast in die Ewigkeit, dass du willst, dass wir die Ewigkeit bei dir in der Herrlichkeit verbringen, und wollen dich wirklich bitten, so wie wir es im Psalm 139 gelesen haben, dass du uns erforschst und dass du uns auch offenbar machst, was in unserem Herzen ist, und dass du uns auf ewigem Wege leitest, jeden hier persönlich, und auch, dass du uns leitest, dass wir andere Menschen mitnehmen, die wir in der Ewigkeit wiedersehen. Danke, dass du mit jedem von uns was vorhast, hier und heute und in alle Ewigkeit. Danke, dass wir dir wertvoll sind, dass du uns gebrauchen willst. Amen.